Und daraus ist dann letztendlich dieses Credo entstanden, zu gucken, egal in was ich investiere, dass ich es erstmal ein Stück weit verstanden habe, loslege und wenn ich es dann besser verstanden habe, dann eben nachzulegen und mit einem richtigen Investment dann reinzugehen.
Herzlich willkommen im Sparhelden-Podcast. Der Podcast für junge Menschen, die in die Themen Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge einsteigen wollen. Mein Name ist Saskia Drewicke, ich bin deine Finanzexpertin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deinen individuellen Sparstil findest und eigenständig Vermögen für deine Lebensziele aufbaust. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Sparhelden-Podcast. Heute habe ich Hendrik Pleil zu mir in den Podcast eingeladen. Hendrik war lange Zeit als Führungskraft für Volkswagen tätig, bevor er 2008 sein erstes Buch Der Erfolgskompass schrieb und sich als Geldtrainer und Coach mit seinem eigenen Trainingskonzept mit Seminaren, individuellen Trainings, regionalem Netzwerk und Coaching-Angeboten selbstständig machte. Ich freue mich sehr, Hendrik heute im Sparhelden-Podcast begrüßen zu dürfen und mit ihm über seine Erfahrungen und unser Lieblingsthema Geld zu sprechen. Hallo Hendrik, schön, dass du heute dabei bist.
Hallo Saskia, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Bevor wir gleich mal in deine Leidenschaftsthemen, Immobilien und Börse einsteigen und du uns am Ende der Folge hoffentlich auch verrätst, wie du selbst dein Geld investierst und was die Eckpfeiler deiner Anlagestrategie sind, würde mich ja mal als erstes interessieren, warum du nach 7 Jahren Führungskarriere bei einem der größten Automobilhersteller aus der Konzernwelt ausgestiegen bist.
Oh, gleich vorneweg, das ist ja ein Einstieg. Ja, tatsächlich, ich war relativ lang bei VW und bin jetzt auch gerade wieder überlegen, ob ich in Teilzeit wieder zurückgehe, hat aus verschiedensten Gründen. Das heißt, das, was ich dort so erlebt habe und gemacht habe, das hat auch mal sehr viel Spaß gemacht und war ich auch mal sehr dankbar für. Aber ich habe mir damals eben, ja, als wir uns über unser gemeinsames Lieblingsthema Geld mal ein bisschen mehr Gedanken gemacht habe und über mich, habe ich mir eben so das persönliche Ziel gesetzt gehabt, irgendwann aus finanzieller Sicht nicht mehr arbeiten zu müssen. Und habe dann verschiedenste Sachen untersucht und natürlich kann ich jetzt nicht leugnen, bei VW verdient man auch ganz gutes Geld. Aber jetzt allein über eine Angestellten-Schiene dahin zu kommen, fand ich jetzt relativ schwierig bis unmöglich und habe mich dann eben mit vielen anderen Dingen dann beschäftigt. Und ja, ich habe damals sogar tatsächlich überlegt, ich komme ja hier aus Wolfsburg, Volkswagen, und da gab es noch keinen Burger King, ob ich hier einen Burger King eröffne und mich mit den unterschiedlichsten Sachen beschäftigt. Habe dann aber irgendwann verstanden, dass das ein bisschen viel Zeit und Energie frisst nebenbei. Und bin auf das Thema dann damals gestoßen, womit ich mich selbst beschäftigt habe, nämlich Umgang mit mir selbst, mit Geld und so weiter. Und habe da letztendlich, das war damals gar nicht so erst gedacht gewesen, ein Business aufgebaut. Und war damals mal gestartet erstmal mit einem Buch und ja, kann ich gleich noch ein bisschen näher was zu erzählen, aber letztendlich habe ich parallel bei VW auch eine, ja, ich würde sagen schon eine klassische Karrierelaufbahn hingelegt und war dann eben auch irgendwann Führungskraft und hatte darauf hingearbeitet. Habe das Ganze dann in Summe 7 Jahre, wie du gerade schon gesagt hast, gemacht und es hat mir auch echt Spaß gemacht, nur da schwebten halt diese Ziele, die ich mir gesetzt hatte und die haben sich damit ein bisschen gebissen, was ich irgendwann verstanden habe. 2 so intensive Sachen auf einmal zu machen, das macht nicht wirklich Sinn und dann kommt man auch nicht so richtig voran, wie ich mir das vorstelle. Bin trotzdem mal sehr lange parallel gefahren, habe dadurch natürlich vieles gelernt und Erfahrung gemacht. Aber dann wurde irgendwie eine Sache angetriggert, dann komme ich immer wieder so auf dieses Thema, das hat wiederum nichts mit Geld für die meisten zu tun, aber hat es ganz viel, dass so eins meiner Warums angetriggert wurde. Und das hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, so, jetzt gehe ich aus der Führungsschiene raus, fahre ein Stück weit runter im Angestelltenjob, bin dann Stück für Stück rausgegangen, um dann das, was ich jetzt mache, weiter auszubauen. Und im Moment mache ich das ausschließlich.
Spannend. Also so die große Frage, die du dir auch gestellt hast zu der Zeit nach dem Warum und ja, dem Sinn hinter dem eigenen Tun. Was war deine Antwort darauf? Das würde mich da jetzt mal interessieren.
Naja, wenn man sich damit auseinandersetzt, ich habe mir viele Dinge gesetzt, so als dieses Warum, und eins dieser Warums war, wenn ich denn mal Kinder habe, will ich auch für die Zeit haben. Und das war immer einer meiner Motivatoren dahinter und ja, bin dann parallel immer gefahren, wie ich das gerade gesagt habe, und ja, wie das immer so ist, dann ist man so in diesem Flow oder in diesem Käfig drin und läuft dann da, Aber in dem Moment, wo dann klar war, ich werde Vater, mittlerweile habe ich 2 Söhne, die sind jetzt aktuell, wo wir das aufnehmen, 4 und 6 Jahre alt. Und als dann klar war, wir werden Eltern, war das für mich so der Triggerpunkt und da habe ich gesagt, so jetzt gehe ich dann auch diesen Weg. Und ja, das war letztendlich der Auslöser, dass ich das dann auch konsequent gemacht habe.
Ja, sehr cool. Und jetzt hast du ja auch gerade schon auch nochmal angesprochen, dass du ja ein Buch geschrieben hast. Das war ja so eine deiner ersten Maßnahmen, wenn ich das so deinem Lebenslauf richtig entnommen habe, als du ausgestiegen bist bei Volkswagen. Was war ja deine Motivation, dieses Buch zu schreiben? Und worum geht's in dem Buch?
Tatsächlich durch diese Aktion, nenne ich es einfach mal so, ist für mich dann so, du kennst bestimmt das Sprichwort, der Weg ist das Ziel.
Ich liebe das. Das ist eins meiner Lebensmottos.
Genau das, wie sich das Ganze bei mir entwickelt hat, war dann für mich irgendwann einleuchtend, was dieser Satz denn letztendlich bedeutet. Weil tatsächlich bin ich damals gestartet, habe überlegt, wie und was kann ich machen, um ja, mich finanziell weiterzuentwickeln. Und meine Idee war, das war noch damals vor diesem ganzen E-Book-Hype, ein Buch zu schreiben, das als E-Book zu vermarkten. Hat dann überlegt, wie und was könnte ich denn machen. Naja, es war entweder die Möglichkeit, dass ich über Kampfsport ein Buch schreibe, weil ich schon seit Jahrzehnten Kampfsport mache. Da dachte ich, da habe ich vielleicht nicht so die Möglichkeit, damit gut Geld zu verdienen. Und dann, ja gut, das andere lag nahe. Ich habe mich viel mit mir auseinandergesetzt, mit Geld und so weiter. Und so ist dann die Idee entstanden mit dem Buch. Letztendlich, das sieht man nicht direkt aus dem Inhaltsverzeichnis, es ist so eine Dreiteilung. Der erste Teil ist so Auseinandersetzung mit sich selbst, eigene Lebensziele beschreiben, wie erreiche ich die. Und das zweite ist, was für mich eng miteinander zusammenhängt, die wenigsten aber leider immer berücksichtigen, ist dann der Umgang mit Geld. Und wie und was kann ich machen, wie kann ich mein Geld strukturieren und das letztendlich dann aber auch zu kombinieren mit den eigenen Lebenszielen. Und dann kommt der dritte Teil, das ist nämlich das, was ich in all den Ratgebern, die ich mir damals so reingezogen habe, nicht finden konnte. Das ist, wie setze ich das Ganze um? Meistens wird immer erzählt, was man machen muss. Und ich habe das dann damals, muss ja irgendwie mal nett verpackt sein, habe ich gesagt, das ist jetzt die 26 Stufen Erfolgsstrategie. Und das waren letztendlich 26 kleine Anleitungen, wie du das zuvor Vermittelte umsetzen kannst.
Ja.
Und dann war das Buch fertig, dann habe ich das in den Verkauf gestellt auf einer eigenen gemachten Webseite damals, war ich stolz wie Hupe. hat aber leider nicht so richtig funktioniert, weil ich eben neben VW nicht so richtig Zeit gefunden habe. Ich war auf dieser Karriereschiene, gut Marketing dafür zu machen. Und dann habe ich gerade erzählt, Weg ist das Ziel. Tatsächlich habe ich aber damit den Grundstein für all das gelegt, was ich mir heute aufgebaut habe. Das hätte ich damals tatsächlich nicht gedacht, weil es war nie mein Ziel, damals, als ich gestartet bin, als Geldtrainer aktiv zu werden, Börsenseminare zu geben oder was ich auch immer alles jetzt mache. Aber aus diesem, deswegen habe ich es ein bisschen ausführlicher gerade beschrieben, aus dem Buch, ist dann ein Seminarkonzept entstanden. Dann habe ich überlegt, wie kann ich das vermarkten, wie kriege ich da Teilnehmer für. Dann bin ich damals auf das Spiel Cashflow gestoßen, das ist ja meistens auch recht bekannt. Und habe dann hier regional angefangen, Cashflow-Spielabende anzubieten. Das war so 2012.
Magst du für die, die jetzt mit dem Cashflow-Spiel nichts anfangen können, einmal kurz erklären, worum es bei dem Spiel geht?
Gern. Viele kennen vielleicht das Buch Rich Dad, Poor Dad von Robert Kiyosaki. Und der hat sich eben auch gedacht, wie kann man das ganze finanzielle Thema oder finanzielle Bildung den Menschen näher bringen. Und da sagt er am besten spielerisch. Und da hat er ein Spiel zu entwickeln. Das ist erstmal nichts anderes als ein Brettspiel. Nur der Unterschied jetzt zu Spiel des Lebens oder Monopoly ist, dass was dort gespielt wird, man sehr gut ins wahre Leben übertragen kann. Nur dass es natürlich sehr, sehr einfach dargestellt wird. Und dadurch, dass ich diese Spielabende mit angeboten habe, habe ich dann einfach so eine Community oder eine Plattform geboten, wo Leute zusammenkommen können und sich darüber dann austauschen, über diese Themen. Weil im eigenen Umfeld hat man meistens nicht so die Menschen, mit denen man sich dann über dieses Thema Geld und andere Dinge unterhalten kann. Und das Spannende vielleicht noch ergänzend ist, das Ganze heißt zwar Finanzbildungsspiel und vermittelt das auch, aber letztendlich trainiert das eigentlich viel mehr so eigene Verhaltensweisen. Und das ist mal ganz spannend.
Also für alle diejenigen, die jetzt Lust haben, sich mal näher mit diesem Spiel zu beschäftigen, mal regional in der Umgebung schauen, ob es Cashflow-Gruppen gibt, um dieses Spiel zu spielen. Wobei es, glaube ich, mittlerweile ja auch online möglich ist. Ne? Ich glaube auch gerade bestimmt durch die Corona-Phase wurde man da kreativ, ja, um Online-Möglichkeiten zu schaffen und dieses Spiel auch spielen zu können. Mutig, dass du so diesen Schritt gegangen bist und ja kommend von diesem Wunsch, mehr finanzielle Freiheit zu haben, aber verknüpft eben mit diesem persönlichen Ziel, was du hattest, eben mehr Zeit für deine Familie zu haben, dann aber auch so der Mut zu scheitern. Und Scheitern gehört zum Erfolg dazu, wenn du jetzt so gerade dein erstes Buchprojekt beschrieben hast. Wie hast du das wahrgenommen damals? Weil Scheitern, also wenn ich so an meine Karriere zurückdenke in Konzernen, als ich da damals ausgestiegen bin, ich habe so das totale Gefühl gehabt, dass ich da echt versage und gescheitert bin. Kann aber heute jetzt sagen, und da stimmst du mir wahrscheinlich auch zu, wenn ich sehe, was irgendwie mit der Selbstständigkeit jetzt heute alles entstanden ist, dann war das nötig, damit ich eben heute dahin kommen konnte, wo ich jetzt stehe, und wer weiß, was noch alles kommt. Wie stehst du dazu?
Absolut. Das ist dann, Scheitern, so jetzt im Unternehmen oder so, würde ich jetzt bei mir nicht sagen, aber ich habe natürlich, das meinst du wahrscheinlich auch, meine guten und schlechten Erfahrungen gemacht. Und gerade in so einem größeren Unternehmen, jetzt war ich auch noch Führungskraft, auch wenn es so einer der unteren Ebenen ist, bist du immer so im Sandwich drin. Das heißt jetzt, man ist nicht wirklich selbstbestimmt. Und das fand ich für mich immer sehr spannend, und das hat sich für mich einfach gezeigt. Ich kann jetzt so viele Dinge entwickeln, kreieren. Das macht total Spaß. Das konnte ich sicherlich als Angestellter auch, aber da reden natürlich noch viel mehr Leute immer noch mit. Und das war für mich schon mal eine total spannende Sache dann dabei. Und na, ich sag mal, Niederlagen jetzt im Job dann dabei, gerade in so einem größeren Unternehmen, ist dann sicherlich, wenn ich irgendwo mal hingewechselt bin und dann festgestellt habe, hey, das passt jetzt hier vielleicht gerade mal nicht zu mir. Und klar habe ich dann die Möglichkeit, mir was anderes zu suchen. In so einem größeren Unternehmen geht das ganz gut. Aber jetzt in der Selbstständigkeit kann ich natürlich auch mal relativ eigenständig den Weg dann auch mal wieder ein bisschen umschwenken, muss man so beschreiben.
Ja, was waren da so deine prägendsten Momente? Zum einen eben in der Zeit bei Volkswagen, aber auch auf dem Weg und in der Selbstständigkeit, die du so erlebt hast. Game Changer.
Na, so ein paar Game Changer jetzt bei Volkswagen mal so rausgegriffen. Mir hat tatsächlich dieser Führungskräftejob sehr viel Spaß gemacht. Also, weil ich schon immer Spaß dran gehabt habe, mit Menschen zu arbeiten. Ich war früher mal Übungsleiter, jetzt als Geldtrainer und Coach und so weiter. Ich bin dann aber damals, habe ich dann einen Job gewechselt und bin dann an einen Bereich gekommen. Ja, vielleicht habe ich da auch nicht reingepasst. Das hat miteinander nicht so richtig gematcht. Und das war letztendlich für den Moment auch total gut, weil da in mir einfach der Gedanke stark gewachsen ist, so jetzt ist es dann irgendwie mal an der Zeit, dann doch mehr den Schritt zurück und raus zu machen. Für viele nicht verständlich gewesen, für mich im Nachhinein, das hast du ja von dir auch gerade gesagt, eine der besten Entscheidungen gewesen. Und na gut, in der Selbstständigkeit durfte ich dann aber auch erleben, als Angestellter bekommst du halt einfach regelmäßig dein Geld, das ist so. In einem größeren Unternehmen, ich glaube, das ist kein Geheimnis, egal wie das dann heißt, dann ist es auch mal egal, wie die Leistungen sind. Das Geld kommt dann trotzdem, und das ist halt als Selbstständiger eben nicht der Fall. Wenn da was nicht kommt, nicht passt, da gehören dann auch noch andere Themen mit dazu, wo ich vielleicht auch nicht unbedingt immer so Lust zu habe, aber muss ich mich halt auch drum kümmern in der Selbstständigkeit.
Ja.
Ja, und diese Auf und Abs, das gehört dann eben auch mit dazu.
Absolut. Also man hat die Möglichkeit, sich seinen eigenen Rahmen zu schaffen. Das ist so, finde ich, für mich persönlich der größte Vorteil, den ich in der Selbstständigkeit sehe, dass man sich nicht in einen vorgegebenen Rahmen reinpressen muss und vielleicht feststellt, ich passe da gar nicht rein und das tut weh. Das hat man in der Selbstständigkeit nicht, aber man trägt eben auch die volle Verantwortung für alles, was dazu gehört. Und da muss man dann auch lernen, eben umzugehen. Ja.
Ja.
Aus deiner Erfahrung heraus, was sind, würdest du sagen, so die relevantesten Faktoren für persönlichen und finanziellen Erfolg im Leben?
Also tatsächlich, auch wenn es immer auf vielen Seminaren immer wieder erzählt wird, ist und war es für mich wirklich so, diese eigenen Motive zu finden, dieses Warum. Aber auch da sollte man aufpassen, weil ich da jetzt auch schon viele in der Richtung ja auch gecoacht habe. Es muss nicht immer dieses riesengroße Ganze sein, weil dann, wenn man sich danach hangelt und das sucht, dann ja, sucht man es, glaube ich, zu lange. Sondern eben so ein paar Knackpunkte zu finden, für die man die nächste Zeit immer brennt. Und das war für mich eben damals, wenn ich dann mal Kinder habe, das ist für mich immer so dieses Beispiel, dann will ich für die Zeit haben, das habe ich auch erreicht. Auch wenn es jetzt in der Selbstständigkeit manchmal so ist, dass es doch ein bisschen mehr Zeit mal kostet. Aber ich bin auf jeden Fall super flexibel und erlebe eben auch ganz viel so jetzt in der Erziehung der Kinder halt einfach auch mit. So, und dann ist halt immer wieder die Herausforderung, sich dann eben auch wieder zu schauen, mal neue Motive zu suchen oder dann immer wieder dran zu feilen. Und es gibt ja auch immer wieder dieses große Think Big, bin ich mal ein Freund von, mal nicht. Weil da muss man eben auch aufpassen, finde ich, dass es dann nicht zu groß ist und dann irgendwie zu einer Bremse wird, weil ich das eben so groß und so weit entfernt sehe. Und deswegen ticke ich halt immer so, ich gucke, was sind so für mich die nächsten durchaus größeren Meilensteine und was muss ich machen, um dahin zu kommen. Und das sind für mich eigentlich so ein paar Schlüssel dann auch da.
Und da passt dann auch wieder das Lebensmotto, der Weg ist das Ziel besonders
genau,
gut.
Genau, stimmt.
Ja, ja, dann lass uns mal auf unser Lieblingsthema auch schwenken, die Börse. Wie waren denn deine ersten Erfahrungen an der Börse?
Meine ersten Erfahrungen, die sind jetzt schon ein bisschen länger her. Da hat sich wiederum auch ein Satz geprägt, den ich mal ganz vielen jetzt mal weitergeben kann. Investiere nur in etwas, was du wirklich verstanden hast. Wobei ich das immer versuche zu relativieren mit dem wirklich, weil irgendwann muss man natürlich auch anfangen, um Erfahrung zu sammeln. Und wenn man dann Erfahrung hat, dann versteht man die Sachen immer besser und dann auch wirklich. Aber damals habe ich den Fehler gemacht in meinem ersten Börsenleben, nenne ich es mal. Ich weiß gar nicht mehr, auch in welchen Jahren. Ich glaube, Anfang 2000er war das. Da bin ich auf solchen Motivationsseminaren gewesen, habe mich da ganz gut mitflügeln lassen und dann gab es da Empfehlungen und dann habe ich dann mich einfach diesen Empfehlungen lang gehangelt, habe dann auch erstmal ganz gut Geld mit verdient und habe dann erstmal ganz gut Geld verloren. Ja, und letztendlich habe ich dann die Börse in die Ecke gestellt, habe auch gesagt, nie wieder Börse, bis dann so ein Reifeprozess gekommen ist und ich dann irgendwann verstanden habe, nee, also die Börse selbst kann da gar nichts für. Das bin ich und bin ich gewesen und ja. Und daraus ist dann letztendlich dieses Credo entstanden, zu gucken, egal in was ich investiere, dass ich es erstmal ein Stück weit verstanden habe, loslege und wenn ich es dann besser verstanden habe, dann eben nachzulegen und mit einem richtigen Investment dann reinzugehen.
Wo kam damals der Impuls her, nachdem du dir die Finger verbrannt hast an der bösen Börse, da doch nochmal in die Reflexion zu gehen und zu schauen, woran es lag? Weil das ist ja so der Klassiker aus meiner Bankerzeit. Ja, also ich sag mal, 95% meiner damaligen Kunden wollten von Aktien und Börse nichts wissen, weil dieses Telekom-Beispiel so eingebrannt war oder ist eben bei den älteren Generationen und ja, da wirklich viele vertrieben wurden und auch nie wieder eben sich an die Börse getraut haben. Warum war das bei dir nicht so? Warum hast du einen zweiten Anlauf gestartet?
Ja, tatsächlich hat das dann nochmal ein Weilchen gedauert. Währenddessen war ich da schon länger mit Immobilien unterwegs und dann war ich auf einer Veranstaltung, einer relativ großen. Ja, da hatte dann auch ein Redner so seine Produkte verkauft auf der Bühne und dann hat er sich so ein paar Referenzgeber mit hochgeholt und dann war da einer, der war ein bisschen zurückhaltender, den hat er so kurz interviewt und der hat dann halt einfach erzählt, dass er mit oder an der Börse auch so seine Niederlagen gehabt hat und dann was aufgebaut hat und jetzt ist er mehrfacher Millionär. Und klang für mich erstmal wie so ein Werbespruch, aber der hat da das so zurückhaltend gesagt, dass ich dachte, Mensch, wenn wieder Börse, dann bei dem. Und der hat da auch erzählt, dass er es auch anderen beibringt. Ja, was hatte ich dann natürlich versäumt auf der Veranstaltung, die Kontaktdaten von dem irgendwie mal einzusammeln. Aber wie das immer so ist im Leben, tatsächlich ein paar Tage später über ein paar andere Kontakte kam ich zufällig ins Gespräch und dann sagte die Person, na, den kenne ich und den habe ich demnächst auch zu einem Vortrag bei mir und so kam der Kontakt zustande. Und wenige Wochen später saß ich dann in seinem Seminar, habe dann das Thema Optionshandel näher kennengelernt und ja, das ist jetzt so auch mein Steckenpferd geworden. Ich bin dann selber bei mehreren Seminaren gewesen, nicht nur diesem einem, mehrere eigene Coachings genommen und mittlerweile seit knapp über 4,5 Jahren mittlerweile biete ich selbst Trainings im Bereich Optionshandel an.
Also Stichwort Optionen, das wollen wir hier jetzt nicht heute zu weit ausspielen, weil darüber könnten wir wahrscheinlich 3 weitere Podcast-Folgen machen. Aber wenn jetzt jemand hellhörig geworden ist, dann kann er oder sie sich auf jeden Fall mal bei Hendrik melden, auf der Website umschauen. Ich verlinke das gerne in die Shownotes, wenn ihr da an dem Thema Optionshandel Interesse habt. Jetzt hast du ja auch gerade gesagt, das war erst eigentlich ein Seminar zum Thema Immobilien und du bist dann, ich sag mal, Hände, Finger verbrannt an der Börse, an Aktien, umgeschwenkt zur Anlage Immobilien. heute bist du jetzt dann doch wieder in mehreren Assets unterwegs. Wie kam es zu deinen ersten Immobilieninvestitionen und was hat dazu geführt, dass du vielleicht dann auch gedacht hast, gut, wenn es die Aktie und die Börse nicht ist, dann ist vielleicht die Immobilie doch jetzt das Richtige für mich.
Das ist nochmal ganz spannend, hatte ich vorhin gar nicht gesagt. Letztendlich gucke ich natürlich schon immer, wie und was so für Investments für mich passen, aber letztendlich habe ich so drei Kernthemen und mein Leben ist so im Moment auf drei Säulen aufgebaut. Das eine sind Immobilien, also mittlerweile konnte ich mir knapp über 30 Wohneinheiten aufbauen an der Börse, und das dritte ist eben das als Geldtrainer und Coach. Ja, und wie kam es zum Thema Immobilien? Und wie auch ganz spannend, natürlich damals, als ich angefangen hatte, mich mit mir, meinen Finanzen und so weiter zu beschäftigen, war ich auf der Suche. Und parallel haben wir damals für uns ein Eigenheim gesucht. Ja, auch da können wir jetzt mal einen Podcast drüber machen, um zu diskutieren, ist das jetzt eine Geldanlage oder wie auch immer. Tatsächlich sehe ich es als Luxus und keine Geldanlage, aber ich glaube schon, dass das irgendwann mal nicht von Nachteil sein wird. Aber wir haben letztendlich tatsächlich 2,5 Jahre gesucht und über 50 Objekte uns angeguckt. Braucht man sicherlich auch Ausdauer für, aber wir haben uns immer gesagt, hey, sicherlich gehören Kompromisse auf beiden Seiten von uns dazu, aber es muss für uns beide passen. So, und so haben wir einfach recht lange, wir sind auch sehr glücklich und haben irgendwas gefunden, aber dadurch ist ein Stück weit dann auch die Leidenschaft für Immobilien entstanden. Und als ich dann, oder wir damals 2011 unser Haus gekauft haben, habe ich parallel meine beiden ersten Wohnungen gekauft. So ist das Ganze dann entstanden und dann im Laufe der Jahre einfach ein Stück weit gewachsen. Und mal stecke ich mehr Zeit und Energie rein, mal weniger. Und ja, du sagst gerade noch Seminare, tatsächlich habe ich damals auch ein Immobilieninvestment-Seminar gemacht. Und das war dann ganz lustig, weil die Einführungsfolien waren ähnlich wie bei den Börsenseminaren, nur umgekehrt. Der Börsentrainer erzählte dann auch, wie gräuselig und schrecklich doch Immobilieninvestment sind und mach lieber die Börse. Und der Immobilieninvestment-Trainer, beide mit guten Argumenten, erzählte genau das Gegenteil. Und ich sage, für mich ist beides super.
Damit sprichst du einen, finde ich, ganz wichtigen Punkt an, wenn es auch so um das Thema Anlagestrategie geht und wie starte ich mit dem Thema Investieren, für sich selbst herauszufinden, was ist denn jetzt das Richtige für mich? Hast du da noch so ein paar Tipps, wie jetzt jemand, der investieren will, aber noch nicht so richtig weiß, wie und womit er starten soll, wie er diese Frage für sich beantworten kann?
Klingt vielleicht wieder ein bisschen blöd, weil manche immer so mit Augen dann rollen, aber such etwas und finde etwas, was dir Spaß machen könnte. Ne, könnte deshalb, weil du musst es natürlich erstmal ausprobieren, weil wenn ich das Thema Immobilien gemacht hätte, nur des Geldes wegen, das ist zu viel Stress, Zeit und Energie, das kann man nicht machen. Also man muss da schon irgendwie ein Stück weit Spaß, Leidenschaft dran entwickeln an diesen Themen. Und ähnlich ist es genauso mit der Börse, ist eigentlich egal, über welches Investment wir sprechen. Und bei mir ist es, das ist auch ein ganz gutes Beispiel, wie ich jetzt so meine Trainings auch aufgebaut habe, weil die Seminare, die ich damals besucht habe, das war mal so ein Wochenende, die kosten dann so zwischen 2.000-3.000 Euro, was natürlich auch nicht wenig Geld ist. Und da hatte ich halt ein paar Leute auch dabei erlebt, die dann hinterher gesagt haben, ist schön und gut, aber ist nicht so meins. Habe ich jetzt kennengelernt, ist gut, will ich nicht machen. Sage ich, ist okay, aber wäre mir persönlich, okay, 2 Tage ans Bein gebunden, kann man machen, aber dann so viel Geld dafür investieren, finde ich schade. Und deswegen habe ich das praktisch bei mir mal so umgestaltet. Ich mache auch keine Seminare mehr im klassischen Sinne, sondern nur Trainings, wo ich die Leute länger begleite, um sie wirklich zum Erfolg zu bringen. Weil nach so einem Seminar kann man meistens eben auch, ja, man hat es kennengelernt, aber nicht richtig umsetzen. Und deswegen biete ich praktisch so Einsteiger-Seminare dann eben für kleineres Geld an, dass man da so reinschnuppern kann. Und wenn man dann am Ende sagt, es ist nicht meins, dann hat man auf jeden Fall reingeschnuppert. Man weiß tiefer Bescheid und kann es dann einfach besser entscheiden. Und das wäre einfach so der Punkt, einfach egal welches Investment, näher angucken, ausprobieren und dann machen. Und da gibt es ja nun mal die verschiedensten oder eine riesen Bandbreite an Investmentthemen. Und da gibt es ja welche dabei, die beanspruchen relativ wenig Zeit, was ja, finde ich, ziemlicher Hype geworden ist, das ganze Thema ETFs. Ich finde das auch positiv, weil mit ETFs, die kann man relativ leicht, schnell vermitteln, aber auch umsetzen. Und das ist jetzt eine Sache, die normalerweise würde das nicht so viel Zeit kosten, sich damit zu beschäftigen. Und da kann man einfach mal so reinschnuppern. Sowas wie Optionshandel, was ich jetzt mache, das beansprucht durchaus ein bisschen mehr Zeit. Aber dafür ist die Renditechance, die dahinter liegt, deutlich höher. Das darf man immer nicht vergessen dann.
Ja, und das Risiko. Mhm. Und da muss man sich auch selbst dann wiederfinden mit seinem eigenen Risikoprofil eben. Das schwingt dann ja auch mit rein, eben wenn ich über meine Anlagestrategie nachdenke und welche Anlageklassen kommen für mich in Frage. Ja, jetzt hast du ja einleitend zum Thema Immobilien schon gesagt, so das Eigenheim, das siehst du als Luxus. Du hast dir mittlerweile ein Immobilienportfolio von 30 Objekten aufgebaut. Unterscheidet sich die Immobiliensuche, wenn ich ein Eigenheim suche, von der Immobilie als Kapitalanlage? Und wenn ja, wie?
Ich würde sagen, wie Tag und Nacht unterscheidet sich das. In der Immobilie, die ich als Eigenheim habe, in der möchte ich ja leben. Und das sollte natürlich total stimmig für einen sein. Ansonsten möchte ich da ja nicht wohnen und ziehe dann vielleicht wieder um. Und das ist bei so einem Eigenheim ein bisschen umständlich. Kann man auch machen, geht natürlich. Bei einer Investmentimmobilie muss ich dann tatsächlich immer schmunzeln. Das erlebe ich halt auch immer wieder, wenn Leute da rangehen, als wenn sie ein Eigenheim kaufen würden.
Das geht wahrscheinlich vielen am Anfang so, bevor die erste Immobilie als Kapitalanlage gekauft haben, oder? Was sind da deine Erfahrungen?
Ja, durchaus. Ne? Da werden dann halt immer auf Details und Feinheiten geachtet, dass es einfach dann ganz schön sein soll und. Das kann man mal vielleicht machen, wenn man ein bisschen hochwertiger vermieten möchte. Da kann man auf solche Feinheiten achten. Und wenn ich solche Feinheiten mit drin habe und Spaß dran habe, das bringt sicherlich nochmal ein bisschen etwas. Aber letztendlich ist es wichtig, dass ich eine gute Substanz in dem Objekt habe. Solche Sachen wie Lage, wobei das sehe ich mittlerweile auch relativ. Ich habe mir vor 2,5 Jahren ein Mehrfamilienhaus, ich würde mal sagen, hier von mir aus in einer C- oder D-Lage eher gekauft. Und auch da ziehen Leute hin. Und da ist die Miete sicherlich etwas günstiger, lässt sich aber tatsächlich super vermieten, weil da kriegen dann Leute eine größere Wohnfläche für einen guten Preis. Also das sind solche Aspekte, die dann einfach mit reinkommen. Aber ja, würde ich da jetzt wohnen wollen? Nee, das ist eben so der Punkt. Und viele fragen sich dann halt, wenn sie so eine Immobilienkapitalanlage kaufen, würde ich selbst dann auch darin wohnen wollen? Und das ist für mich persönlich die falsche Frage an der Stelle.
Was wäre denn die richtige Frage, die man sich an der Stelle stellen darf?
Solche Fragen, wie ich gerade schon sage, ist die Substanz gut? Lage passend eben, dass ich es wieder vermieten kann? Aber natürlich das ganze Zahlenwerk dann dahinter. Wenn ich mir ein Eigenheim, natürlich muss ich es mir auch leisten können, aber da gebe ich durchaus mal einen oder anderen Euro mehr aus, wenn ich das in einem Renditeobjekt mache und nachher sogar noch draufzahlen muss, das ist dann doof. Und dann ist noch die weitere Frage, steckt in dem Objekt auch noch Potenzial drin? Wenn nämlich Potenzial drinsteckt, dann kann es auch okay sein, wenn ich von Anfang an eventuell den einen oder anderen Euro drauflegen muss. Wenn ich aber weiß, ich kann das im Laufe der Zeit entwickeln.
Und was siehst du so als Vorteil vielleicht auch von Immobilieninvestments gegenüber Aktieninvestments?
Na, wir haben ja gerade ein gutes Beispiel. Telekom war das, was du von damals so genannt hast. Jetzt haben wir gerade ganz präsent Corona. Das werden wir in ein paar Jahren noch kennen. Und im März 2020 ist die Börse da so ein bisschen runtergekracht. Da gibt es wenige Werte, die es da eben nicht erwischt hat. Da muss man natürlich schon wissen, wie und was man tut, dass es da einen nicht belastet, wenn das Depot runtergeht. Mein Trainings-Coaching-Business, ja, ich hatte damals mich überwiegend regional und vor Ort fixiert gehabt mittlerweile. Das war auch so das Gute an der Corona-Geschichte, bin ich ins Online-Geschäft stärker eingestiegen. Aber warum erzähle ich das? Die Leute sind in meinen Wohnungen trotzdem weiter wohnen geblieben. Die haben trotzdem weiter Miete gezahlt. Ich hatte tatsächlich damals einen sehr netten Anruf von einem meiner Banker. Das war, als relativ frisch die Corona-Geschichte losging, der dann von sich aus angeboten hatte, hatte wahrscheinlich bei jedem seiner Kunden gemacht, dass er bei der Finanzierung eine Stundung angeboten hat für die Phase sozusagen als Überbrückung. Ich habe nur gesagt, finde ich super, toller Service, nett, aber brauche ich gar nicht, weil die Mieten werden weiter gezahlt, es funktioniert. Mhm. Und ja, hat immer alles so sein Für und Wider. Klar steckt da wieder so ein gewisses Risiko hinter. Und an der Börse, sage ich mal, ist der Zeitfaktor immer noch ein anderer, wenn man dann irgendwann versteht, wie und was man da macht. Ich werde aber immer wieder gefragt, ne, wie und was ist besser. Sage ich immer, erzähle ich mal so meine Metapher aus der Kampfsportwelt, weil da habe ich tatsächlich verschiedenste Kampfsportarten schon gemacht. Da ist auch immer die Frage, wie und was ist das Beste? Das gibt es aus meiner Sicht nicht. Die Frage ist immer, wie betreibe ich dann den Kampfsport und wie gut bin ich dann darin? Und das ist genauso mit Investments. Wie gut bin ich dann darin? Mhm. Das gerade, wie du auch nochmal gut ergänzt hattest, auch das Risiko ist dann immer bei manchen immer unterschiedlich. Ja, und mein bester Chance-Risikohebel aus meiner Sicht ist das Thema Wissen und Erfahrung. Und das sind eben so diese Faktoren dann dabei.
Ja, absolut. Du hast ja jetzt schon auch gesagt, wie du dein Geld investierst, eben sowohl heute auch wieder Aktien, aber auch ein großes Immobilienportfolio. Dann bist du auch im Optionshandel unterwegs für das Rendite Plus. Eine Frage, die mir häufig aus der Community gestellt wird, ist eben ja, wie strukturiere ich das denn jetzt sinnvoll? Wie teile ich das sinnvoll auf, wenn ich jetzt auch über so einen ETF-Sparplan hinaus denke? Magst du da mal einen Einblick geben, wie das bei dir aufgeteilt ist? Weil auch gerade, wenn es um Optionen geht, was in meiner Community zwar nicht ganz so präsent ist, aber auch im Punkto mit Aktien, also wenn jemand den nächsten Schritt gehen möchte, ja Einzelaktien zu handeln, dann kommt dann oft dieser Begriff Spielgeld. was ist da, sage ich mal, deine Kernanlagestrategie und was ist vielleicht dein Spielgeld? Gibt es das innerhalb deiner Anlagestrategie auch? Wie bist du ja aufgestellt?
ja, prima. Ist dann ja, natürlich gibt es tatsächlich auch mein Spielgeld. Ich denke sogar, das sollte jeder haben. Warum? Ich sage immer, wenn Leute bei mir mit zum Börsentraining anfangen, investiere erstmal so viel Geld, dass wenn du es verlieren würdest, dass es dich richtig ärgert, aber es darf dir nicht wehtun. Und genau diese Summe sollte so ein Spielgeld sein, dass ich nämlich Sachen ausprobieren kann, mich reinarbeiten und dann praktisch mit dem Geld noch weiter starten kann. Ja, wie strukturiere ich das bei mir? Ein Stück weit ist es auch bei mir, oder bei mir ist es eigentlich das, was ich mache, vermittle ich dann eben auch anderen. Aber das ist jetzt nicht das Schema F. Es gibt ja auch diese ganzen Kontenmodelle, da gibt es auch immer wieder verschiedensten, die man sich dann so angucken kann. Ich bin ein großer Freund davon, aber noch viel mehr ein größerer Freund zu sagen, das individuelle Kontenmodell. Jetzt habe ich gerade gesagt, ETFs. Tatsächlich bin ich so gut wie gar nicht in ETFs investiert, obwohl das eine tolle Sache ist. Ich habe dann für mich eher so nebenbei Sachen laufen, wo ich immer wieder was rein investiere, was dazukommt. Das sind für mich die kleineren Posten. Das ist sowas wie Crowdinvesting, mal ein bisschen Copy-Trading, solche Dinge dann halt. Und da probiere ich halt auch immer wieder das ein oder andere aus. Sicherlich so ein Thema Spielgeld. Aber um halt so in den Geldtrainings, die ich gebe, eben auch anderen Leuten gute Ideen geben zu können.
Ja.
Und mein Kernthema sind eben Optionen und die Immobilien. Wobei auch Immobilien, ist ja auch mal die Frage, braucht man so viel Kapital und. Tatsächlich, ich habe mal nachgerechnet gehabt, ich habe irgendwas um die 2.000 bis 5.000 Euro an Eigenkapital in meine ganzen Immobilien investiert. Tatsächlich habe ich alles ohne Eigenkapital gewuppt. Es hört sich zwar immer erstmal ganz toll und gut an, aber auf der anderen Seite war das natürlich schon ein bisschen anstrengender, weil da schreit jetzt nicht jede Bank Hurra. Heißt aber auch, dass ich da jetzt nicht so viel investiert habe, aber dafür dann ganz gut was rausholen konnte. Das konnte ich wieder woanders einsetzen.
Das heißt, da nochmal, weil das sicherlich so eine große Hürde ist oder auch eben eine Blockade, die viele haben, wenn sie in Immobilien investieren wollen, dieses Thema eben ja Eigenkapital und Kredit bei der Bank und so viel Schulden aufnehmen und dann auch die richtige Bank zu finden. Hast du da noch einen Tipp für die Zuhörer?
Tatsächlich ist es als Selbstständiger ein bisschen schwieriger als Angestellter. Dann kommt es immer noch ganz darauf an, was du für einen Job hast. Dann ist natürlich das ganze Thema Bonität. Je besser meine Bonität ist, umso bessere Voraussetzungen habe ich natürlich. Umso jünger ich bin, umso bessere Voraussetzungen habe ich. Wirst du wahrscheinlich als ehemalige Bankerin noch besser wissen als ich. Aber tatsächlich ist dann auch ganz spannend, es kommt eben nicht nur darauf an. Und das ist vielleicht so ein Tipp in der Richtung, da mal zu gucken, dass man wirklich die richtigen Banker da in der Richtung findet. Das müssen nicht unbedingt immer direkt die Banker sein, das können auch mal unabhängige Finanzierer sein, aber Leute, die einen entweder Selbstentscheider sind oder direkt zu diesen Entscheidern in der Bank vermitteln können.
Und wie und wo finde ich diese Menschen?
Gute Frage, ja. Das ist dann, also regional könnte ich dir hier ein paar Tipps geben, ein paar Namen. Ansonsten ist es tatsächlich erst mal ein bisschen Recherche, mit Banken ins Gespräch gehen und dann tatsächlich auch mal bei den Banken dann, wenn man im Gespräch ist, fragen die Person, mit der man spricht, welche Entscheidungsbefugnisse hast du denn jetzt hier? Muss man natürlich ein bisschen nett umpacken. Und dann weiß man auch erstmal ein Stück weit, mit wem redet man denn dort? Ohne es natürlich jetzt wertend dann dabei zu meinen, aber Wie läuft denn dann der Prozess ab? Es ist ja dann so, dass wenn der jetzt keine Entscheidungsgewalt hat, dass er dann das dann wieder weiterträgt, ohne dass ich dabei bin. Und dann kommt nämlich der andere Faktor dazu, der für mich aus Erfahrung heraus sehr entscheidend war. Ich muss die überzeugen. Und letztendlich wollen ja beide Seiten etwas. Die Bank möchte mir auch einen Kredit geben, weil die darin Geld verdient. Und ich möchte, dass die mich finanzieren, beziehungsweise nicht mich, sondern das Objekt. Und wenn ich dieses Objekt denen eben gut verkaufen kann, dann muss ich mir natürlich vorher meine Hausaufgaben machen, überlegen, was habe ich da für ein Objekt, wie sieht die Renditemöglichkeit aus, wie sieht das Potenzial dahinter aus. Und es macht halt einen Unterschied, wenn ich denen einfach mal vielleicht so eine Anzeige, die ich wo gesehen habe, rüberschicke und sage, ich habe mir das angeguckt und das möchte ich jetzt kaufen, das Objekt. Oder wenn ich mich hinsetze, dahinter nochmal eine Berechnung mache, ein paar Zahlen, noch ein paar Fotos und so weiter und das vielleicht mal mit 5, 6 Folien zu diesem Banker hinschicke, dann steche ich schon mal raus im Vergleich zu anderen.
So ein Immobilien-Business-Plan quasi als,
genau.
Eingangstür in die Immobilienfinanzierungsgespräche mit der Bank.
Genau.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp für alle diejenigen, die da interessiert sind, Immobilien zu erwerben und damit loszustarten. Wir sind auch schon fast am Ende angekommen, lieber Hendrik. Ich habe zum Abschluss immer 3 Fragen, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle. Die würde ich natürlich auch gerne dir stellen, wenn du bereit bist.
Ich bin bereit.
Geld ist für dich was?
Geld ist für mich erstmal nur ein Mittel zum Zweck.
Reich sein bedeutet für dich?
Erfolgreich zu sein und Zeit zu haben. Zeit für Dinge, die ich gerne machen möchte. Optimalerweise jederzeit. Und erfolgreich heißt für mich Dinge, die ich einfach mir so ausdenke, dann eben auch erreiche.
Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich?
Dann würde ich tatsächlich das, was ich hier so gemacht habe, noch in der Form weiter ausbauen, dass ich die Ideen, die ich habe, noch immer weiterentwickle. Weil das Blöde ist, ich muss sie natürlich auch mal ein Stück weit umsetzen. Natürlich habe ich da auch mal hier und da Unterstützung. Aber ich bin ein unheimlich kreativer Typ und entwickle gerne die Dinge. Und das würde ich dann tatsächlich machen, wenn ich jetzt mal auf Business beziehe. Und privat, ich glaube, das hatte ich vielleicht jetzt nicht mehr so vertieft, aber das Thema Familie steht eben für mich ganz oben an. Da natürlich noch mehr Zeit zu investieren, das macht mir sowieso unheimlich Spaß.
Sehr schön. Das ist auf jeden Fall eine tolle Antwort, auch dass du das nochmal gesplittet hast in die private und in die Business-Perspektive. Also über diese Frage kann man auch immer gut philosophieren, finde ich. Und ja, ich danke dir ganz herzlich, dass du deine Erfahrungen, dein Wissen und auch Tipps mit uns hier heute in dieser Folge geteilt hast.
Ja, ich danke dir, dass ich dabei sein durfte.
Ja, an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ich denke, was heute sehr klar auch rübergekommen ist, Hendrik hat an verschiedenen Stellen ja erzählt, dass er selbst auch Seminare besucht hat, um da auf seiner eigenen Lernkurve seine Erfahrungen zu sammeln. Und dazu möchte ich euch herzlich einladen, nehmt Seminare mit, investiert in eure eigene Weiterbildung, Weiterentwicklung. Und scheut euch auch nicht davor, euch Hilfe zu holen, gerade bei Themen, mit denen ihr euch noch nicht auskennt. Ob ihr euch bei Hendrik meldet oder bei mir, wenn es um das Thema Investieren geht, das ist dann jedem selbst überlassen. Aber auf jeden Fall wartet da nicht zu lange, zögert nicht. Und Bildung ist immer gut investiertes Geld auf jeden Fall, bevor es dann mit der Investmentstrategie in welche Anlagenklasse auch immer losgeht.